Eine kurze Info vorab. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce. Ich glaube, das war die Nummer 78. Dort haben wir im Podcast über die Trailblazer von Salesforce gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mithaben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Heute geht es im Grunde um den Klassiker des deutschen Qualitätsjournalismus. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist Chief Technology Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen, Björn Lotz.
Moin, ja, hallo. Björn.
So.
Hi, moin.
So, das war die schönste Einleitung, die ich seit langem fand. Ich, man soll sich ja nicht selbst lohnen, aber die ich seit langem mal wieder vom Stapel lassen konnte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist für mich das erste Medium, was ich mit dem ich Nachrichten bewusst konsumiert habe als Jugendlicher und auch natürlich als Erwachsener. Du bist CTO dieses Klassikers. Wir wollen heute drüber sprechen, wie die digitale Transformation in so einem Unternehmen, wo Qualitätsjournalismus im Mittelpunkt steht, wo Leserschaft in das Zentrum gerückt wird. Also was diese Transformation bei euch bedeutet, wie du das machst, wie ihr das macht. Aber bevor wir jetzt detailliert einsteigen, bitte Björn, stell dich doch mal kurz selbst vor.
Ja, Name Björn Lotz und wie du eben schon gesagt hast, der Chief Technology Officer bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt am 2. Mai 2018 war mein erster Tag hier. War ein spannendes Thema. Zuvor ist meine Reise unter anderem bei Lufthansa gewesen, bei Thomas Cook, bei Monster Worldwide. Also ich bin ein bisschen rumgekommen schon und immer auch große Projekte irgendwie gestemmt, große technische Projekte, unter anderem in Südafrika habe ich für Lufthansa ein Service Center und Load Control sozusagen aufgebaut, war damals zuständig für den Y2K-Übergang, also das Jahr 2000 in Südafrika, ob das technisch alles läuft. Meine Reise ging dann immer weiter und das hat immer große Projekte irgendwie mit sich gebracht, unter anderem auch in Monster oder bei Monster für Dach, also für Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Osteuropa für den Bereich Business Developing und Service sowie Interactive verantwortlich gewesen. Auch da große Projekte gestemmt. Ja, und so ging meine Reise weiter und irgendwie kam dann der Tag, wo der Sprecher der Geschäftsführung, der Herr Lindner, auf mich zugekommen ist und gefragt hat, was denn passieren müsste, um bei der FAZ anzufangen. Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, weil das ist wirklich ein sehr tolles Haus hier, sehr interessant. Und das war so auch meine erste Berührung, mehr oder weniger, also selber in einem Verlag zu arbeiten. Mhm. Und für mich lag da eine ganz besondere Herausforderung drin, weil, wie ich eben schon sagte, ein ganz besonderes Haus, Marke und Content, also Inhalt, ist hier enorm und eine Strahlkraft. Und da sind wir sehr schnell ins Gespräch gekommen und so bin ich hier gelandet.
Ich habe schon so eine Ahnung, was in so einem Wirtschaftsunternehmen, das muss man ja schon sagen, so eine Tageszeitung ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, Qualitätsjournalismus wird ja nicht nur aus altruistischen Gesichtspunkten gemacht, aber was bedeutet denn Transformation bei euch? Ich gehe so ein bisschen auf den Punkt hin, warum muss ich die FAZ transformieren und in welche Richtung muss ich so ein Unternehmen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung transformieren?
Ach, das ist eine Frage, die würde ich unheimlich gern ganz kurz beantworten. Ich mache es aber trotzdem mal ein bisschen länger an der Stelle.
Gerne, wir haben Zeit.
Ja, das ist gut, weil der ursprüngliche Gedanke war, dass wir sozusagen den Vertrieb digitalisieren. Ne? Mhm. Also ich sage immer ganz gern, dass wir von mit der Schlappmütze auf der Kreuzung stehen und Extrablatt brüllen, das ist natürlich sehr, sehr plakativ dargestellt. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ne? Hier gibt es sehr gute digitale Ansätze, aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wir müssen den Vertrieb irgendwie dahin bringen, dass er digital Vertrieb machen kann. Das war so der ursprüngliche Ansatz. Das habe ich mir angeschaut und bin relativ zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht eine Insellösung sein kann. Der Hintergrund war, dass wir über die Jahre hinweg ganz viele Systeme gesammelt haben, angeschafft haben, angeschaltet haben, aber irgendwie nicht richtig konsequent abgeschaltet. Da sind wir auch nicht alleine mit in Deutschland oder ich sag mal in Europa, in der Welt. Das geht einigen so, dass man auf einmal eine Landkarte von über 60 Systemen, also wir an der Anzahl von 68 Systemen hatten. Und jede Entscheidung, jedes System hatte ja auch seine Richtigkeit zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das Abschalten, da waren wir nicht konsequent. So wie auch bei Datenbanken. Auch hier hatten wir einiges an Datenbanken. Und wenn ich jetzt nur den digitalen Vertrieb anschaue, dann kann ich auf Basis dieser ganzen Systeme oder der Menge an Datenbanken gar keinen sauberen digitalen Vertrieb machen. Der Hintergrund ist, weil ich überhaupt gar nicht, ich sag mal, die eine Wahrheit in den Systemen liegen habe, sondern in mehreren Systemen. Und wenn ich jetzt eine Customer Journey oder einen Customer Lifecycle abbilden möchte, dann kann ich das schwer aus einer Vielzahl an Systemen, aus einer heterogenen Landschaft, fällt es unheimlich schwer. So, und jetzt ist dieser Auftrag, warum wir uns digitalisieren müssen, also vom Vertrieb, dass wir da digitaler aufgestellt sind. Wie gesagt, wir sind auch schon digital im Vertrieb unterwegs gewesen, aber noch digitaler unterwegs zu sein, ist der Auftrag auf einmal relativ groß geworden, weil jetzt nicht nur der Vertrieb da dran hing, sondern eben auch alle anderen Fachabteilungen. Und wie so eine Spinne, wie so eine Krake ist dieses Projekt, was wir dann Systemprojekt genannt haben, weil wir da relativ dicht an dem sein wollten mit dem Namen, was wir gemacht haben, ist das einmal durchs ganze Unternehmen gewandert, weil sämtliche Systeme von dem Finanzbereich bis zum Lesermarkt, sprich Vertrieb, über Produktabteilung, über Anzeigenvertrieb, denn dort befinden sich ja die verschiedenen Systeme. Also ist es im Prinzip ein großer Aufschlag gewesen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir eine große Lösung. Und da haben wir uns auch am Markt umgeschaut und für uns kam die große Lösung in Form von Salesforce in Frage. Das Thema ist, dass wir nicht einfach mit der Marketing Cloud oder mit der Sales Cloud losgelegt haben, sondern tatsächlich so eine Art von Lumpensammler gesucht haben für die ganzen Systeme, die wir aufgebaut haben und auch die ganzen Datenbanken. Und so sind wir einhergegangen und haben neben Marketing Cloud, Sales Cloud, auch Community Cloud, Commerce Cloud, Sales Service Cloud, die MuleSoft, also wir haben hier richtig was an den Start gebracht von Salesforce, um eben auch ein Pool für die ganzen Systeme hier aufzubauen. So, jetzt ist es aber so, dass man ein System einkauft und ein System einbaut und anschaltet. Das ist aber nicht unser Weg gewesen, ne? Sondern vielmehr war unser Weg, erstmal zu gucken, oder eher gesagt, aus dieser Balance Scorecard heraus die Betrachtungsweise einzunehmen. Das sind vier Felder, aus denen wir geschaut haben. Das eine ist aus der Kundensicht, also auf die FAZ. Ja. Wie ist die Begegnung des Kunden mit der FAZ? Dann aus Mitarbeitersicht und Mitarbeiterinnensicht, aus Prozesssicht und letztendlich auch aus Finanzsicht. Wobei sich, wenn man alles ordentlich macht, die Finanzen eigentlich immer recht gut regulieren. So, und dabei ist natürlich aufgefallen, dass der Digitalauftrag nicht nur in den Systemen lag, sondern auch ein Großteil in der Belegschaft. Also wenn wir anfangen, neue Systeme einzuschalten, ist es aus unserer Sicht extrem wichtig gewesen oder aus meiner Sicht extrem wichtig gewesen, dass wir eben die Menschen auch mitnehmen. Also ist es nicht einfach dabei geblieben, wir kaufen, bauen ein, schalten an, sondern schlicht und ergreifend ist es so, dass wir auch Programme angefahren, hochgefahren haben, um die Belegschaft auf die Reise zu nehmen. Aus meiner Sicht ist das System 10% Enabler für alles, was wir tun wollen. Und dann ist mit absoluter Sicherheit 80, wenn nicht sogar mehr Prozent der Mensch im Mittelpunkt, dass er auch dieses bedienen kann, nutzen möchte und auch versteht, was er da macht.
Meinst du mit der Mensch auch die Organisation oder wirklich, sagen wir mal, die individuelle Perspektive auf diese Systeme, um wirklich alle mitzunehmen?
Es ist beides. Also natürlich muss jeder Einzelne verstehen, wozu er das System nutzt. Aber auch die Organisation ist wichtig.
Es gibt ja auch gerade so die Frage, ne? Oft gibt es ja bei solchen Paradigmenwechsel, wenn man so von der alten Struktur auf eine zielgerichtetere Struktur geht, dass das Warum mal vielleicht verstanden wird, aber der Weg dorthin und vor allen Dingen auch die Verlustängste, dass ein neue Lernen von Systemen, neue Ways of Working, wie man so schön sagt, auch gelernt werden, da rennt man ja nicht immer nur offene Türen ein, oder?
Ja, das ist schon richtig. Also gerade wenn Menschen was Neues, wenn Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld rausgeholt werden und neue Technologie an den Start kommen, dann kann das als Bedrohung gesehen werden. Mhm. Und aus der Bedrohung heraus entsteht eine Angst und aus der Angst entsteht dann eben immer wieder auch die Ablehnung. Das heißt, wenn ich so ein großes Projekt habe, nicht nur jetzt den Vertrieb, sondern auf einmal die ganze FAZ im Verlag sozusagen berührt wird, dann ist es wichtig, diese Menschen aus der Angst zu holen, weil aus der Angst, wie gesagt, die Ablehnung und dann kann ich dieses Projekt nicht stemmen. Mhm. Und dann habe ich auf einmal so ganz komische Sachen, ganz komische Ablehnungen, wo ich sage, warum kommen wir hier nicht voran? Und in vielen Fällen ist es das Bedürfnis, ne? Das Bedürfnis auf, hol mich ab, ich habe Angst, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, da sind wir sehr sorgfältig umgegangen. Zumindest tun wir es auch jetzt noch, dass wir viele Menschen mit auf die Reise nehmen. Manche Menschen kann man auch nicht mehr mit auf die Reise nehmen und das ist auch in Ordnung. Mhm. Ne? Da muss man einfach auch offen und ehrlich darüber reden, wie wir dann an der Stelle arbeiten wollen. Ne? Mhm. Nicht jeder muss ja auch gleich an den neuen Systemen arbeiten.
Björn, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, mich interessiert,
aber jederzeit.
Danke. Mich interessiert gerade nochmal, bevor wir dann weiter in die Umsetzung, welche Prioritäten und vielleicht auch welche Phasen ihr da durchlaufen seid, irgendwie gekommen, würde ich gerne nochmal kurz mal ansetzen an der Gemengelage am Anfang. Also ich habe verstanden, mehrere Systeme. Ich meine, die FAZ gibt es seit 1949 und ich würde sagen, das ist vermutlich ihr habt vermutlich Systeme, nicht nur digitale Systeme, aber Organisationssysteme, Vertriebssysteme, die bis auf das Gründungsjahr irgendwie zurückgehen. Das war jetzt einfach mal so eine Vermutung. Die jetzt bei den Gründen der Transformation, ich habe Vertrieb verstanden, dass ihr dort angefangen habt und ich habe auch aus deinen Ausführungen rausgehört, dass Vertrieb heißt natürlich irgendwie, ich glaube, so eine Zeitung hat zwei Erlösarten, ne? Produktvertrieb und Anzeigenvertrieb. Und Produktvertrieb kann am Kiosk oder im Abo sein, ne? Wobei vermutlich der Abo-Vertrieb die Königsdisziplin auf der Endkundenseite ist. Stimmt das halbwegs richtig? Habe ich da euer Geschäftsmodell halbwegs adäquat zusammengefasst?
Ja, das ist richtig.
Ja, super. So, und dann habe ich auch verstanden, ihr habt euch auf die kundenseitige Vertriebsoptimierung irgendwie erstmal fokussiert im ersten Schritt. Was wäre passiert, wenn ihr das nicht getan hättet?
Also wir haben von der Logik her dieses ganze Systemprojekt erstmal in drei dicke Scheiben geschnitten. Phase 1 haben wir Cleanup, also Aufräumen genannt. Phase 2 haben wir Freeze and Maintain genannt und Phase 3 im Prinzip die Implementierung. Alle Phasen überschneiden irgendwie miteinander. Aber ich mache ein Beispiel, was ich mit Cleanup meine. Mhm. Als ich reingegangen bin in das Ganze, habe ich natürlich auch die Kundensicht eingenommen. So. Mhm. Und da ist natürlich wichtig, dass der Kunde erstmal in die Mitte des Unternehmens gezogen wird. Und wir den sogenannten Customer 360 dann auch da lang dran aufbauen. So. Mhm. Ja. Und da ist natürlich als allererstes der Kundenservice ins Auge gestochen. Und der Kundenservice ist in erster Linie, also wenn jemand anruft, ist es immer noch ein sehr stark analoger Kundenservice. Mhm. Eine Zeitung ist nicht zugestellt worden, etc. Mhm. Und da gab es eben auch Aufräumbedarf bezüglich, wie stellen wir denn den Kundenservice so auf, dass er dann eben auch zukunftsfähig ist. Mhm. Das war so der erste Einsatz, den wir gemacht haben. Und in der ersten Phase haben wir auch unser erstes Schnellboot zu Wasser gelassen. Mhm. Da haben wir mit Technologie, unser F-Plus-Produkt an den Start gebracht. Das war meines Erachtens nach im November 2018, also relativ zügig nach Ankommen. Mhm. Und dieses F-Plus-Produkt, was einen niedrigen Preispunkt hat, haben wir durch neue Technologie komplett unterstützt. Das Interessante an dem Case war, dass wir sämtliche Technologie, die wir am Start hatten, ignoriert haben, mhm, und nur neue Technologie eingesetzt haben. Mhm. Also neben Plinigo natürlich auch Salesforce, mhm, so dass wir dieses F Plus über ganz neue Wege verkaufen konnten. Mhm. Und was sind die neuen Wege? Unter anderem, dass eben auch eine monatliche Kündbarkeit dahinter sein kann, so dass man wenig administrativen Aufwand hat, dass das Mahnwesen automatisiert ist, etc. Eben wenn man einen niedrigen Preispunkt wählt, dann muss man einfach auch dafür sorgen, dass die ganzen Prozesse schlank sind, ne, und möglichst automatisiert, weil ansonsten bleibt nichts hängen, ganz simpel. Mhm. So, und das haben wir auch zu Wasser gelassen, dieses Schnellboot. Und dann die Phase 2, dieses Freeze and Maintain, wie ich es genannt habe zu der Zeit, hat sich in erster Linie um Prozesse und Organisationen gekümmert. Mhm. So, und in der Phase befinden wir uns auch so immer noch wieder, aber sind natürlich auch in der Phase 3, sprich Implementierung. Aber die Phase 2 ist hochinteressant, weil, wie gesagt, die Prozesse müssen gestreamlined werden. Die müssen von analog auf Digitalprozesse getrimmt werden. Mhm. Irgendwer sagte mal, wenn du einen analogen Prozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheiß. Oder nee,
analogen Prozess digitalisierst, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Ne? Also so. Garbage in, garbage out.
So, genau. Ja. So. Aber und in dem Moment haben wir auch die Organisation angeguckt. Und da sind die Themen hochgefahren, wie eben, welchen Bildungs- oder nicht Bildungsstand, wo stehen denn die Menschen gerade? Ne? Mhm. Das Thema Angst hatten wir eben gerade. Aber auch die Organisation. Mhm. Und unter anderem hat sich auch ergeben, dass wir jetzt aus meiner Sicht einen sehr mutigen Schritt gegangen sind, wo wir alte Abteilungen, die hier Lesermarkt und Digital Media, sprich Produktabteilung und auch Vertrieb, gemerged haben, ne? Oder jetzt auch da dran sind, die zu mergen. Mhm. Das heißt, dass wir hier auch ein Abenteuer eingehen.
Ich finde viele Sachen, die du so sagst, kann ich mir so richtig vorstellen. Also oft, du bist ja jetzt zwar ein fest in die Gattung der Publisher, aber das ist ja eine sehr, also auch Advertiser haben genau das gleiche Problem. Ne? Legacy-Systeme, eine Anpassung der Organisation an die jetzigen Herausforderungen, Schnellboote hätten auch gerne toll, dass du ein digitales Produkt hast und das, was ihr vermarkten könnt. Aber ich glaube, das ist stellvertretend für ganz viele Prozesse. Was ich besonders mag, ist diese Klarheit bei diesen drei Stufen, also diese Cleanup-Phase, aber insbesondere auch Freeze und Maintain. Ich sehe oft, dass Maintainer, das musst du machen, um deinen Laden am Laufen zu halten, flapsig gesagt. Aber Freeze trauen sich halt viele nicht, ne? Was die Komplexität natürlich enorm erhöht. War das bei euch schon immer eine Diskussion, also war das schon immer klar oder war das auch eine Diskussion, ob dieses Freeze möglich ist, auch wirklich durchzuhalten?
Das ist ein super Punkt, weil letztendlich Freeze und Maintain sind zwei große Worte und die einzuhalten ist auch eine Schwierigkeit. Ne? Also ich habe das ausgerufen oder wir haben das ausgerufen, haben auch gesagt, so Freeze and Maintain. Und dann steckt natürlich bei mir im Kopf, so jetzt frieren wir alles ein und wir betreiben nur noch das, was wir haben, mhm, um den Menschen, mhm, die Möglichkeit zu geben, eben bei dieser Neuentwicklung oder diese ganze neue Landkarte, Systemlandkarte, aber auch Prozesse und auch mit sich selbst beschäftigten Organisationen, den Räume zu bieten, Zeit frei zu räumen. Das kann ich nur, indem ich sage, wir hören mit dem Alten auf, wir frieren den Zustand an und kümmern uns um das Neue. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich auch hier eine spannende Sache, dass unheimlich viele Störer da drin sind. Und das, mhm, ist auch vollkommen normal. Ne? Mhm. Diese Verteidigungslinien müssen halt aufgebaut werden. Mhm. Das Beste, was wir aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt eingeführt haben, sind die Ziele, wohin wir wollen, mhm, ne? Damit das klar ist. Mhm. Das sind sogenannte B-Hacks, mhm, Big Hairy Ambitious Goals, so dass ich in jeder Diskussion, die wir geführt haben, wo jemand wieder oder auch heute führen wir die Diskussion, wo jemand sagt, ach, meine Liebe ist eigentlich immer noch bei dieser Datenbank, und dann gibt es unter anderem ein B-Hack, das heißt Single Source of Truth. Mhm. Wenn ich sage, also diese eine Wahrheit, mhm, wenn wir das wirklich erreichen wollen, dann musst du auch deine Datenbank loslassen, weil wir haben uns auf diese eine geeinigt. Ja. So, und von diesen B-Hacks haben wir 11 Stück am Start. Mhm. Ne, die haben wir auch in einigen Büros hingehangen, sodass in den Diskussionen, wenn jemand wieder neue Ideen entwickelt, die dieses Freeze and Maintain verletzen könnten oder in der Vergangenheit wieder ist, dass wir da drauf gucken und sagen, stopp, wie passt das jetzt zu unserem B-Hacks?
Mhm. Ne? Okay. Ist das auch ein Ratschlag, den du anderen geben würdest, wenn sie so eine Art von Transformation machen und dass man muss diese Freeze-Situation ja auch aushalten können. Ne? Du kriegst ja dann auch, also stell ich mir vor, du kriegst ja auch Druck von unterschiedlichen Bereichen aus den Funktionen, von diversen Stakeholdern. Man macht sich dann erstmal angreifbar, glaube ich, weil augenscheinlich, wenn man nur oberflächlich hinguckt, ja auch vielleicht nicht so viel erkennbar passiert, weil viele Sachen im Hintergrund sind. Ist diese Art der Kommunikation, der offenen Kommunikation dann auch ein gutes Mittel, um das dann zu überwinden?
Es ist ein Mittel. Mhm. Offenheit ist so oder so immer ganz wichtig in so einem Prozess. Für natürlich gibt es solche Themen wie, wenn ich im Lesermarkt oder im Vertrieb sage, pass mal auf, wir müssen jetzt gerade deinen Vertrieb ein bisschen entschleunigen, weil wir nämlich was Neues machen wollen, dann ist natürlich da auch der finanzielle Druck da. Ne? Mhm. Und da sind wir in sehr gutem Austausch. Also gerade der Chef vom Lesermarkt, Stefan Buhr, mit dem ich auch eine Neuigkeit gemacht habe, wie zum Beispiel, wir teilen uns ein Büro. Ne? Ja. Das ist eine Sache, die gab es, glaube ich, in der Form selten bei der FAZ, aber wir beide haben uns dazu entschieden, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Ne? Normalerweise gibt es hier sehr viele Einzelbüros, aber dadurch, dass wir so großen Abstimmungsbedarf haben, sitzen wir beide in einem Büro und gucken uns den lieben langen Tag an, und wenn es Abstimmungen gibt, dann reden wir auch miteinander. Ja. Das halte ich für sehr wichtig, ne, ja, an der Stelle. Ja. Somit können wir uns auch immer wieder auf Augenhöhe halten und auch um Verständnis werben. Mhm. Manchmal ist es ein etwas intensives Gerangel, manchmal ist es aber auch, dann gehen wir wieder genau den gleichen Weg. Also es ist ein sehr konstruktiver und sehr offener Austausch dadurch geworden. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir was vorleben hier. Mhm. Und damit haben wir, glaube ich, sehr viel erschlagen.
Ja. Mhm. Ja. Ich fasse mal für mich gerade kurz so als Zwischenstand mal zusammen. Also ich verstehe das Aufräumen. Ich verstehe sehr gut Maintain und Freeze, also warum Freeze notwendig ist. Und ich habe noch verstanden, dass, also ich habe von dir gelernt, dass es wichtig ist, dann die Ziele allen klar zu machen und möglichst transparent zu kommunizieren. Wenn ich, bevor wir jetzt über die weiteren Implementierungs- und prozessseitigen Themen kommen, würde ich nochmal einen Blick davor, zurückgehen, nach den Entscheidungsprozessen. Mhm. Du hast schon vorhin gesagt, so die eigentlich die Systeme oder die Tool-Entscheidungen, die sind so für 10% gut, 90% der Mensch, so habe ich das für mich übersetzt. An welcher Stelle, wie ist das zusammengelaufen, das Konzept, euer Zielbild, welche Prioritäten ihr setzt, wann das Schnellboot entsteht und vielleicht auch so die System- oder Tool-Entscheidungen. Was kam zuerst? Also in welcher Reihenfolge haben sich diese Prozesse entwickelt? Oder sind sie angegangen worden?
Das ist tatsächlich entstanden in dem Moment, als eigentlich klar war, dass unser Systemprojekt für den Vertrieb da sein sollte. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Digitalvertrieb auf der Menge von Systemen gar nicht möglich gewesen wäre. Also hatte ich eine Herausforderung oder einen echten Threat. Ne? Mhm. Also ich habe das gesehen und habe gesagt, um Himmels Willen, wie werde ich das bloß hinkriegen? Mhm. Wenn ich keinen Golden Record habe, also jetzt dieser, oder keine Single Source of Truth, oder ich mache ein anderes Beispiel. Ein digitales Produkt, was ich ja auch schnell an den Start bringen möchte, in den alten Systemwelten, wenn ich jetzt eben Salesforce gesagt habe, dann haben wir einen alten, guten Konkurrenten hier noch im Haus. Und ich glaube, wenn negativ reden, dann sage ich den Namen lieber nicht, aber hat drei Buchstaben. Ne? Mhm. Und,
kommt aus der CRM-Welt.
Ja, richtig. Mhm. Ne? Oder er gesagt, dieses System, was wir da hatten, ist auch kein reines Vertriebssystem. Ne? Das kommt irgendwo aus dem Finanzwesen heraus. Mhm. Da war es immer nicht so schnell möglich, ein Produkt anzulegen und verkaufbar zu machen. Sprich, wir haben irgendwo immer so 2 bis 4 Monate gebraucht, bis es überhaupt vertriebsfähig ist.
Jetzt kommt auch der ERP-Welt, jetzt weiß ich, was du meinst.
Alles klar. Alles gut. So, ja. Und hier ging es darum, 24 Stunden, das ist auch ein B-Hack. Wenn wir wirklich eine Idee haben, das innerhalb von 24 Stunden anzulegen, verkaufbar zu machen, ein Digitalprodukt. Und all diese ganzen Punkte habe ich überprüft und habe gesagt, okay, an der Menge von Systemen oder so, wie wir jetzt aufgestellt sind, werden wir das nicht umsetzen können. Mhm. So, und das war dann der erste Schritt, okay, was brauchen wir? Und schon wurde es größer. Und in diesem Moment kam dann die Frage, wen muss ich alles einbeziehen? Mhm. Und in dem Moment tauchte natürlich Mensch auf. In dem Moment tauchte da auch der Prozess auf. In dem Moment tauchte der Kunde ganz stark auf. Ne? Und dann sind wir sozusagen von der Balance Scorecard aus diesen vier Punkten Finanzen, Kunde, Mitarbeiter und Prozess bin ich rausgegangen, habe das in drei große Scheiben geschnitten, das ganze Thema. Dann war klar, dass wir nicht wieder mit 10 Systemen an den Start gehen können, um die anderen 68 Systeme abzuräumen, sondern wirklich eine sehr schlanke Landkarte brauchen und die auch verteidigen können. Mhm. Und dann ist am Markt, wie gesagt, umgeschaut worden. Ich habe mich umgeschaut, welche Systeme kommen da in Frage? Was ist ein vertriebsstarkes System? Was hat die Fähigkeit, vieles aufzufangen? Und dann wird langsam die Luft dünn draußen. Ne? Und dann ist die Systementscheidung gefällt. Mhm.
Okay. In der letzten Phase in der Implementierungs- und Weiterentwicklungs war, das ist ja eigentlich auch schon die Brücke auf die weitere Zukunft, was ihr noch erreichen wollt. Gibt's da so Learnings, die du gemacht hast, die du gerne vorher gewusst hättest? Also Dinge, die du heute anders machen würde oder Dinge, die du erfahren hast, die du allen anderen auch wie nur raten könntest, sie zu berücksichtigen?
Ich würde wahrscheinlich heute, also von den Phasen, das genau so machen nochmal. Ich würde die Freeze and Maintain Phase stärker einfordern. Mhm. Ich würde nicht so viel Störer zulassen, wenn ich es nochmal machen würde hier bei der FAZ. Mhm. Denn die Störer haben immer wieder viele von dem Aufbruch wieder in ihren täglichen oder in ihr tägliches Doing gebracht und die dann wieder aufzurütteln und sagen, ey, es ist Aufbruch, ist immer schwierig. Also die hätte ich wahrscheinlich stärker verteidigt. Mhm. Ich glaube, ich hätte im Projektmanagement Office, bei meinem Projektmanagement Office, wo ich drei wirklich ganz fantastische Damen sitzen habe, die einen Bombenjob machen, würde ich wahrscheinlich die Kapazität höher fahren, und dass da wirklich mehr sitzen, da nochmal mit Kapazitäten nacharbeiten. Und ich glaube, das waren so die wirklich knackigen Punkte. Also diese Freeze and Maintain Phase, die zu verteidigen, das war hart. Okay. Oder ist auch heute noch so der Fall, ne? Weil Störer sind willkommen, aber nicht immer lieb.
Ne? Ja, klar. Immerhin hattest du dieses Schnellboot, ne? Also jetzt habe ich gerade überlegt, hätte es vielleicht geholfen, noch ein weiteres Schnellboot zu haben. Ich meine, da verzettelt man sich da ganz leicht. Es gibt halt viele Kollegen in anderen Branchen, in anderen Unternehmen, die haben kein einziges Schnellboot. Die können gar nicht so sehr nach vorne spielen, die sind vielleicht eher rein defensiv unterwegs, weil das Geschäftsmodell gerade nichts anderes hergibt. Dann ist es halt noch schwerer zu verteidigen. Aber du sagst, obwohl du dieses Schnellboot hattest, würdest du diese Freeze- und Maintain-Phase noch weiter verteidigen. Okay, verstehe ich. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft reinschauen, ne? Ihr seid die Hüter des Grals, das meine ich wirklich im Ernst, des Qualitätsjournalismus. Der Journalismus hat gerade in den letzten Monaten echt nochmal gezeigt, wie wichtig der ist oder wie schmerzlich Journalismus fehlen kann in gewissen Debatten. Ja. Und jetzt sieht man ja auch allgemein in der Medienwelt, dass irgendwie die algorithmisch gesteuerte Nachrichtendistribution gerade über die Plattform auch so seine großen Herausforderungen mit sich bringt. Und das ist noch vorsichtig formuliert. Ihr geht ja, so wie ich das von außen wahrnehme, einen anderen Weg. Ihr habt jetzt das, was viele so hässlich so eine Paywall nennen, ne? Also es gibt euer Plus-Produkt. Sonst seid ihr im Grunde wie in eurem, so wie ich das mitkriege, wie in eurem Kernprodukt eigentlich nicht über, ihr seid jetzt nicht im Verdacht, jetzt besonderes Clickbaiting zu betreiben oder die Engagementraten auf eurer Plattform ein Verrat am Journalismus nach oben zu treiben. Wie wollt ihr euch in Zukunft dadurch Technologie weiter positionieren oder differenzieren?
Also das höchste Gut, was wir haben, ist der fantastische Journalismus, den wir hier betreiben. Mhm. Und den werden wir auch tun, dies nicht verletzen. Mhm. Genau diese Debatte, sei es jetzt Fake News oder Ähnliches, schreit eigentlich danach, wirklich seiner Linie treu zu bleiben, und wirklich hervorragenden Journalismus zu betreiben. Davon gibt es in Deutschland immer noch ein paar wenige, sage ich mal, nennen wir es so. Aber die FAZ soll auf jeden Fall nicht jetzt zu einem Boulevardblatt werden, in dem da irgendwelche Clickbaits oder sonst was stattfinden, sondern das ist unser höchstes Gut, was wir haben. Mhm. Und das werden wir auch immer berücksichtigen, sodass natürlich eine Versuchung da ist, Technologie einzuführen, die genau sagt, okay, wie kann man das, wo werde ich gerankt, ne, wie viele Zugriffe hat man. Aber wenn man mal das zu Ende denkt, dann ist es relativ simpel und dann kann man eigentlich durch irgendwelche Boulevard-Sachen relativ zügig ganz weit nach oben kommen. Mhm. Das ist aber nicht das, was der Anspruch der FAZ ist. Und das sieht man auch immer wieder in unserer Vision und auch in unserer Mission. Alleine wenn ich mir angucke, was unsere Vision ist, die primäre Nachrichtenquelle für die Leistungsträger in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Mhm. Und wenn ich genau dieses Publikum da sehe oder auch die ansprechen möchte, die haben es nicht verdient, eben veränderten, technologisch veränderten Journalismus zu bekommen, sondern tatsächlich diesen wunderbaren, und das meine ich wirklich so, wie ich es jetzt sage, deswegen bin ich auch schon stolz drauf, hier zu arbeiten, wenn ich mir anschaue, allein das Setup mit 4 Herausgebern, 2 Geschäftsführern, Aufsichtsrat, wo wirklich sichergestellt ist, dass das auch eingehalten wird. Mhm. Ja? Also das ist zwar eine ausschweifende Antwort, aber ich mach's kurz. Das höchste Gut, was wir haben, ist unser fantastischer Journalismus.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, warum das bei anderen Publikationen nicht immer so gut ausgegangen ist. Ne? Jetzt müssen wir nicht über eure Wettbewerber. Mal ganz kurz, im Tageszeitungsmarkt gibt es ja sowieso kaum noch, also es gibt bestimmt Wettbewerb, ne? Aber es gibt jetzt nicht mehr so viel überregionale Tageszeitungen mit einem wirklich hohen Qualitätsjournalismus. Ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen und da brauche ich noch nicht mehr die ganze Hand. So, und die, aber auch jetzt im Wochenbereich hat es ja jetzt aus meiner Sicht auch viel Veränderung gegeben, mit oder ohne Paywall. Ja. Meistens sind das die Gemeinsamkeit, die alle hatten, ist, dass sie eher Anzeigen, also digitalen Anzeigen finanziert waren. Ne? Und vielleicht auch noch ihre Traffic Acquisition auch dann doch sehr stark über soziale Medien gekriegt haben und oder die Suche natürlich auch, aber vor allen Dingen soziale Medien reagieren ja besonders gut auf die aufmerksamkeitssuggerierenden oder anziehenden Überschriften etc. Jetzt, wenn man sich die Zahlen, die jetzt im Mediamarkt erkennbar sind, dann ist die FAZ jetzt nicht ist sicherlich führend im Journalismus gewesen und ist es immer noch, aber nicht führend in der digitalen Anzeigenvermarktung. Dazu wart ihr nie groß genug aus meiner Sicht. Vielleicht ist das auch die Chance, dass ihr neben eurer gesellschaftsrechtlichen Konstellationen oder in Kontrollgremien, wie ihr besetzt seid, aber auch von dem, sagen wir mal, das Innovators-Dilemma, was ihr innehabt, dass die Versuchung nicht so groß ist, umgekehrt, aber euer Asset, was ihr verlieren könnt, indem ihr das, wenn ihr das gefährden könntet, natürlich dramatisch, also den Kern, also eure Existenz im Grunde gefährden würde. Also nicht eure wirtschaftliche Existenz, das vermutlich nachher, aber eure journalistische Existenz. Die, weil bei anderen Blättern, also im Innen- als auch im Ausland, ist das nicht immer so idealtypisch abgelaufen, wie du es jetzt beschreibst und wie es bei euch ja sagen wir mal, auch weiterhin stattfinden scheint.
Was ist die konkrete Frage jetzt?
guter Punkt. Also im Grunde, ob du mir zustimmst, dass das auch dadurch zustande kommen könnte, dass ihr in den klassischen digitalen Anzeigenvermarktungsbereich nie so stark wart oder nie so abhängig von dem Erlös aus Display-Werbung oder aus Digitalbildwerbung, wie es eure Wettbewerber im Magazin als auch im Tagesflächenbereich waren.
Ja, aber ich würde dem zustimmen, ja. Also ich sag mal, welches Störgeräusch ich da, Störgefühl ich habe bei dem, was du sagst. Mhm. Ich glaube, dass wir mit dem, wie wir vorgehen, nicht nur mittelfristig, sondern sehr langfristig sehr gut aufgestellt sind. Ne? Dass wir mit vorsichtiger Hand an dieses Thema Technologie rangehen. Ne? Ich nehme sehr gut wahr oder ich nehme deutlich wahr, was draußen am Markt passiert. Ich glaube auch, dass in den Verlagen die Augen sich immer mehr in Richtung FAZ drehen, wo gesagt wird, was machen die da eigentlich? Ne, weil es spricht sich so langsam rum. Und wenn ich eben auch, also ich habe jetzt mit zwei Verlagen nochmal telefoniert, weil ich die Anfrage von Salesforce auch hatte, ob ich da mal sozusagen mit denen sprechen kann. Und das ist jedes Mal auf offene Ohren getroffen, was wir hier machen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ich würde jetzt nicht die Revolution komplett lostreten und sagen, jetzt müssen wir hier im Anzeigengeschäft mal richtig Vollgas geben und hier mal richtig was machen. Es ist gesund, es ist gesund da, wo wir sind, ne? Mhm. Und das mit der Technologie zu unterstützen. Natürlich ist jeder Euro, den wir mehr verdienen können, ein guter Euro. Ne? Aber wir werden deswegen nicht unsere Seele verkaufen. Vielleicht ist es dieses, was ich sagen möchte.
Ja, ne? Ja. Das verstehe ich. Also mein Punkt, glaube ich, war auch so, ich traue euch das mehr als zu. Ich glaube, das habt ihr bewiesen, dass ihr diesen Weg eingeht. Ich gucke mir nur die größere Medienlandschaft an, in Deutschland als auch in Europa, nach Vereinigten Staaten oder UK muss ich da gar nicht gucken. Und stelle fest, dass die Herausforderungen, gerade von den Geschäftsmodellen, die Anzeigen als auch Vertriebserlöse sind, sagen wir mal, mannigfaltig sind, gerade weil Vertriebserlöse in manchen Märkten schneller schmilzen. Also gerade, das ist jetzt wirklich auch im nicht-deutschen Markt sehr schnell passiert und die Anzeigenerlöse zumindest kurzfristig zumindest stabil zu halten waren. Mhm. Aber das kam zu einem Preis und der Preis war die algorithmisch gesteuerte Engagement-Optimierung und nicht mehr die journalistisch-redaktionell kuratierte Auswahl von Inhalten, die an der Leserschaft gezeigt wird. Mhm. So, das war eigentlich so mein Punkt. Aber das macht kein Störgefühl, oder?
Nö. Ja. Macht keinen Spaß. Was ganz interessant war, als ich hier angefangen habe, das war mein zweiter Tag, als ich hier war. Ich bin von Monster gekommen. Ne? Mhm. Das ist ja nun mal Stellenanzeigen. Mhm. Stellenanzeigen pur. Mhm. Da hatte ich eine Diskussion und ich weiß gar nicht, ob es den Menschen damals klar war, der gesagt hat, im Jahr 2001 hatten wir die FAZ mit 248 Seiten. Das war die dickste FAZ. Da war alles voll Stellenanzeigen. Und dann kamen so Jobportale wie Monster, die haben uns das weggenommen. Ne? Ja. So, und ich habe da gestanden, ich so, um Himmels Willen, was ist das jetzt? Ne? Wohin geht diese Reise? Und darum geht es jetzt. Ne? Mhm. Es geht nicht darum, dass wir uns was wegnehmen lassen, sondern es geht darum, das zu verteidigen und zu wachsen.
Ja.
Ne? So, und das mit Augenmaß, das Ganze, also technologischem Augenmaß, dieses voranzutreiben. Und weil du eben sagtest, die große Medienwelt oder sonst was. Lass uns noch mal ein paar Jahre drauf gucken. Ich glaube, dass die FAZ sich sehr gut aufstellt, um einfach auch aus dieser Fanbase, die wir nun mal haben, auszubrechen mit der Technologie, die wir jetzt bereitstellen, ne, um einfach zu gucken, erreichen wir noch jemanden über diese Fanbase hinaus. Dazu brauchst du einfach digitale Systeme, die eben diesen Vertrieb voranpushen. Ja. Da muss man nicht gleich anfangen, das ist ganz schräg eingeleitet. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen da uns nicht allzu stark verändern. Hier und da eine Veränderung ist notwendig. Und da habe ich auch immer so einen kleinen Punkt, was in unseren Köpfen passieren muss, wenn wir das größte Produkt, was wir haben, unsere Zeitung nennen. dann ist das richtig. Das ist ein großes Produkt. Aus meiner Sicht, wenn ich den digitalen Vertrieb voranschieben will, ist das größte Produkt, was wir haben, der kleinste Artikel, den ich heute schreibe. Weil es gilt, den Artikel zu vertreiben oder den Artikel demjenigen oder derjenigen, die das Interesse daran haben, auch zielgerichtet zuzusteuern. Ne? Ohne dass er sich jetzt inhaltlich verändert oder verschwurbelt wird, weil dann das noch toller wird und interessanter wird oder noch aufreißender wird oder wie auch immer. Weil die Zeitung ist für mich ein Bundle, ne, von all diesen vielen Riesenprodukten. Der kleinste Artikel ist es ein Bundle, ne, was dann jeden Morgen im Briefkasten auftaucht. Und dieses hat auch eine gesunde Daseinsberechtigung, die Zeitung. Aber hier geht es mir darum, das kleinteilig zu zerlegen und dann den digitalen Vertrieb voranzutreiben. Mhm. Und jetzt bin ich im Bereich, wo ich personalisiert auch im Prinzip das zusteuern kann, ohne dass ich journalistisch was verändere und ohne dass ich aufreißen werde oder irgendwas anderes.
Mhm. Vermutlich ist ja auch der ganz zentrale Schritt in dieser Art von Geschäftsmodell, das De-Anonymisieren eines Nutzers, einer Nutzerin zu einem Kunden und ihm entsprechend in den Prozessen, also die Prozesse von außen, also dass das der Bezug des Produktes irgendwie klappt, dass die Produkterweiterung, also dass das im SaaS-Bereich würden wir das Upselling nennen, dass das klappt. Aber natürlich auch das Like and Interest aufgrund der Basis dessen, was die Nutzerin oder der Nutzer wirklich sucht, dann auch zugesteuert werden kann und nicht nur nach dieser Prämisse der reinen Aufmerksamkeitsökonomie. Okay, super. Mhm. Die mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Hast du eine Vision, wie die FAZ produktseitig, serviceseitig sich in den, ohne dass du jetzt, sagen wir mal, Details preisgibst, aber wie sieht die FAZ in 3 bis 5 Jahren in diesen kundenzentrierten Prozessen aus? Also was kann ich da wohl erwarten, wenn ich so in die weitere Zukunft blicke, ohne dass ich dich jetzt festnageln werde?
Nö,
kann ich ja gar nicht.
Ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal rausholst und sagst, damals hast du gesagt. Ja, genau. Ne? Aber ich lasse mich auch gern dran messen. Also überhaupt gar kein Thema. Weil wir werden im Kundenservice die Nummer 1 in der Branche sein. Also wir werden die Nummer 1 im Kundenservice sein. Mhm. Wir werden eine Zahl von, ich sag mal so, die Zahlen nenne ich jetzt nicht, aber wir werden unsere digitalen Abos sehr stark gesteigert haben bis im Jahr 2025. Mhm. Wir werden Print gesichert haben oder immer stärker sichern, indem wir eben einen stabilen Kundenservice haben und eben das auch als Grundrauschen da haben. Wir werden technologisch auf Höhe sein und sozusagen den digitalen Vertrieb so weit gepusht haben, dass wir sehr schnell erkennen, vom Leser zum Superfan, Menschen zu entwickeln. Das heißt, all die ganzen Unique Visitors, die wir bei uns auf der Seite drauf haben, die Unknown Customers sozusagen, die zum Superfan zu entwickeln. Wir werden dann wirklich unsere ganzen Prozessschritte, unsere ganzen digitalen oder unsere Technologieeinsätze bis dahin begriffen haben, so dass wir immer die volle Transparenz haben, in welchem Zustand ist gerade der Kunde. Diese Customer 360-Sache werden wir haben. Wir werden uns damit deutlich am Markt hervorheben.
Mhm. Sehr gut.
Das wird so sein, ja.
Da bin ich sehr gespannt. Also gerade beim Superfan, ich glaube, die habt ihr schon. Vermutlich sie zu erkennen oder sie zu de-anonymisieren, ist vermutlich die auch eine Herausforderung. Ich traue euch das zu. Ich wünsche dir und deinem Team, überhaupt deinem Unternehmen, wahnsinnig viel Erfolg. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, lieber Björn, erzähl mir doch mal bitte, wie hältst du dein Wissen frisch?
Als erstes mal greife ich auf die Schwarmintelligenz zurück. Ne? Mhm. Also mich interessiert wahnsinnig, weil ich bin ja nicht alleine da, sondern ich höre sehr gerne zu bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Das ist so der Inner Circle. Mhm. Der nächste Circle, ich lese mich sehr gerne in viele Themen ein, die mich interessieren. Also gerade auch, was diese 4 Felder angeht. Ne? Prozesse, optimierte Prozesse oder der Mensch als Mittelpunkt eines Unternehmens, ne, interessiert mich wahnsinnig. Mhm. Da hole ich mir sehr viel Sachen. Dann der nächste Ring ist, wo ich auf, jetzt im Moment ist es ein bisschen schade, aber ich bin sehr gern auf Messen unterwegs, mhm. ne, wo ich einfach auch um mich umschaue. Nicht nur, was ist da hottest shit, sage ich jetzt mal, sondern eben auch, um Menschen zu treffen, mich auszutauschen. Hm? Mhm. Genau das Gleiche oder dann noch ein Ring außen, noch weiter drumherum. Ich bin rumgekommen. Mhm. Und irgendwie ist es so, hat sich das so ergeben, dass ich unheimlich aus vielen verschiedenen Branchen Austausch habe. Ne? Mit Menschen, die ähnliche Positionen wie ich haben, ja. mit denen ich mich sehr, sehr gerne darüber unterhalte. Aber auch interessiert mich der Bereich, welche Fragen sind denn heute da? Also gerade diese Generationsthemen X, Y, Z, da schaue ich sehr gern drauf. Unter anderem habe ich ein sehr guter Freund von mir, ist Lehrer in der Nähe von Salzgitter. Und wenn Corona zu Ende ist, dann werde ich auch die Möglichkeit haben, vor seiner Klasse zu stehen und mit denen über Technologie zu reden. Mhm. Weil mich interessiert eigentlich viel mehr, was jetzt die Generation Z irgendwie abrufen will, aufrufen mhm. möchte, ne? Als, ich sag mal, mein Alter. Mhm. Ne? Weil ich höre gerne zu. Mhm. Ne? Und, okay. und dieses zu übersetzen, und ich denke, das ist schon ein ordentliches Füllhorn, wie ich mich da fit halte. Und immer wieder versuche ich in dieser Schwarmintelligenz im Team Fragen auch zu behandeln und auch zurückzuspielen und auch mich noch mal kurz zu messen, sehe ich das richtig? Mhm. Und da ergeben sich gute Gespräche.
Super, ganz interessant. Ich finde auch die Idee mit der Klasse. Welche Klassenstufe ist das so ungefähr?
Elfte,
ja klar. Aber das ist auch ein guter Indikator, ne, für das, was dann in den nächsten Generationen, egal ob jetzt für die FAZ oder für andere Bereiche irgendwie, danach kommt.
Ja, also mich interessiert da natürlich auch die Frage, hey, nicht nur die Technologie, wie womit geht ihr heute, was macht ihr überhaupt, ne? Was erwartet ihr überhaupt, sondern da liegt ja auch so viel drin, wie kann ich für euch die FAZ interessant machen?
Mhm. Ne? Klar, verstehe ich.
Warum ist die für euch nicht interessant? Warum seid ihr Headline-Reader oder warum ist ein Rezo-Video für euch irgendwie, ne, was transportiert ist? Weil nichts anderes als auch da wird ja Inhalt transportiert. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt mal weiterdenke, mal sehen, wo wir so hinwandern.
Ja, super spannend. Also wir werden das, wenn es gut läuft, werden wir es erleben. Ich werde euch auf jeden Fall weiter zum einen nutzen, aber zum anderen natürlich auch beobachten. Ich wünsche dir, wie schon gesagt, wahnsinnig viel Erfolg bei deiner Arbeit. Auch weiterhin gutes Durchhaltevermögen und immer einen klaren Nordstern. Ganz herzlichen Dank, lieber Björn.
Ich habe zu danken. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und
lass uns das bald mal fortsetzen.
Das machen wir doch gerne.
Super. Danke, Björn.
Dank dir. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.